Wie kam es zu dieser Entwicklung auf einer Prekarisierung des Großteils der Gesellschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem Anstieg des Vermögens der ja ohnehin schon Reichen? Welche zentralen Faktoren sind da Ihrer Meinung nach zu benennen?
Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den haben Sie schon angesprochen. Die Pandemie hat einfach dazu geführt, dass viele Phänomene, die wir in der Arbeitswelt ohnehin gesehen haben in den letzten Jahren, zugespitzt zum Tragen kommen. Und das betrifft auch tatsächlich die Auseinanderentwicklung von Lebenschancen, die durch die Pandemie noch stärker auseinandergedriftet sind, als es vorher schon der Fall war. Also ich denke, wenn wir uns die Entwicklung von Reichtum und Vermögen anschauen, spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass auf der einen Seite, also zum Beispiel Großvermögen, die irgendwas zu tun haben mit digitalen Konzernen, ziemlich explodiert sind, dadurch, dass es da einfach enorme Umsatzzuwächse gab, unter Pandemiebedingungen also. Der stationäre Einzelhandel wurde ein Stück weit zurückgefahren. Amazon zum Beispiel hatte, glaube ich, das beste Ergebnis im letzten Jahr, was es in der Konzerngeschichte einfach je gab. Mhm. Und auf der anderen Seite, auf Seiten der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, haben wir natürlich das Problem, dass diejenigen, die prekär arbeiten, die also in Bezug auf ihre Einkommen, in Bezug auf ihre rechtliche Absicherung, in Bezug auf die Frage, wie sehr man in den Betrieb integriert ist, ohnehin schlechtere Karten haben. Also die befristete Verträge haben, die nur im Minijob tätig sind, die Niedriglöhne beziehen und so weiter unter Pandemiebedingungen, die Erfahrung machen mussten, dass ihre Jobs eben wirklich sehr viel unsicherer sind als die von anderen Beschäftigten und dass sie als Ersten draußen sind. Also es konnten viele Beschäftigte in der Gastronomie zum Beispiel sofort am eigenen Leib erfahren. Aber auch die vielen Leiharbeiterinnen, die aus Industrieunternehmen als allererstes freigesetzt wurden, ne, oder nicht verlängert wurden, sind ganz gute Zeugen dafür, dass wir Spaltungstendenzen in der Arbeitswelt haben, die unter Pandemiebedingungen enorm an Bedeutung gewonnen haben.
Also wir haben sozusagen auf der Seite der Gewinner, vielleicht könnte man da Gründe anbringen, dass die Branche, die sich im digitalen Feld bewegt, da irgendwie boomen konnte, während auf der anderen Seite Menschen, die ohnehin schon prekär beschäftigt sind, sich da einfach die Zustände verschärft haben. Sie forschen ja jetzt schon länger zu Arbeits- und Unternehmenssoziologie, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik sowie auch zu Gender Studies, wie ich gerade eben noch kurz nachgelesen habe. Deswegen wollte ich Sie dazu noch mal genauer befragen. Es ist ja eben, und das haben Sie eigentlich eben auch schon angedeutet, jetzt keine große Überraschung, dass die Pandemie diese Auswirkungen hatte. Inwiefern spielten denn da vielleicht auch schon Umstände eine Rolle, die bereits vor Corona vorherrschten? Also was hat die Entwicklung vielleicht auch ermöglicht, die wir jetzt gerade beobachten?
Naja, wir haben, also wenn Sie sich das in einer längeren Linie anschauen, seit den 80er Jahren eine Prekarisierung von Beschäftigung in Deutschland. Also dazu gehört auf der einen Seite der Ausbau des Niedriglohnsektors. Das war ja ein Projekt der rot-grünen Bundesregierung ab 98. Also Gerhard Schröder war da ganz stolz drauf, dass wir den besten Niedriglohnsektor in Europa hätten, in Deutschland mittlerweile. Und dazu gehört aber auch der Ausbau von diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen. Befristungen, Leiharbeit, Minijobs, Werkverträge, all das. Das sind Phänomene, die über die letzten Jahrzehnte eine immer größere Rolle gespielt haben und zu deren Zunahme auch staatliche Arbeitsmarktpolitik zum Beispiel einen Beitrag geleistet hat. Also die berüchtigten Hartz-Reformen Anfang der 2000er Jahre haben ja im Grunde genommen dazu geführt, dass Beschäftigte, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder wirklich ihren Job verloren haben, im Grunde genommen alle Jobs annehmen müssen, die man ihnen anbietet, weil man ansonsten relativ starke Sanktionen hat. Also das heißt, dieser ganze Bereich ist ungeheuer gewachsen. Das war schon vor der Pandemie der Fall. So, und wenn dann so ein Ereignis, also wie diese Erschütterung des gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens durch so eine Krankheit plötzlich dazukommt, dann erweist sich eben, dass in der Arbeitswelt eben nicht alle Beschäftigungsverhältnisse gleich abgesichert sind. Also wenn Sie sich heute anschauen, Beschäftigte in einem industriellen Großbetrieb mit starker Tarifbindung, starken Gewerkschaften und so weiter, die sind auch von der Pandemie betroffen. Selbstverständlich, die sind in Kurzarbeit geschickt worden zum Beispiel. Aber in großen Industrieunternehmen wird das Kurzarbeitergeld teilweise betrieblich aufgestockt. Dort spricht der Betriebsrat dann doch noch ein Wort mit bei der Frage, wer geht ins Homeoffice und wer nicht. Also all diese Phänomene werden so ein bisschen abgepuffert. Die Krise durch die Pandemie kann nicht so durchschlagen. Auf der anderen Seite haben Sie einen Teil des Arbeitsmarktes, in dem all das nicht gilt. Wie gesagt, Leiharbeiterinnen sind die Ersten, die draußen sind. Minijobs sind leicht zu kündigen. Viele haben dort überhaupt keinen Arbeitsvertrag, was man in einem Land wie Deutschland auch schwer glauben kann. Aber das ist tatsächlich so. Und dann müssen die halt morgen nicht mehr kommen. Und wenn Sie sich den Niedriglohnsektor anschauen, wo Leute gerade so oder vielleicht auch nicht über die Runden kommen, mehrere Jobs brauchen, um ihre Existenz zu sichern, dann ist selbst jemand, der in einem Bereich arbeitet, wo Kurzarbeitergeld gezahlt wird, überhaupt mit 60-67% endgültig nicht mehr in der Lage, davon die Miete und das Essen für den Monat zu bezahlen. Also von daher haben wir ein Zusammentreffen. Auf der einen Seite ganz langfristige Tendenzen der Prekarisierung von Arbeit und auf der anderen Seite eine enorme Zuspitzung durch die Pandemie.
Diese Zuspitzung, die jetzt durch die Pandemie stattgefunden hat, die wurde ja eventuell auch befördert oder verhindert, je nachdem, durch verschiedene relevante Akteure wie vielleicht auch Gewerkschaften oder andere politische AkteurInnen oder vielleicht auch die Zivilgesellschaft. Da wollte ich Sie dazu nochmal fragen, welche Rolle diese Akteure darin gespielt haben oder was vielleicht auch hätte anders laufen müssen, um dem entgegenzuwirken.
Also ich glaube, ein Akteur, über den wir wirklich reden müssten und den wir uns anschauen müssten, was da eigentlich passiert, ist der Staat, staatliche Stellen. Das war in der Pandemie eine ziemlich interessante Erfahrung, dass plötzlich Dinge gingen auf staatlicher Seite, die man vorher wirklich Jahre, teilweise Jahrzehnte lang gekämpft hatte. Ne? Also ich sag mal, Aussetzen der schwarzen Null, die Lockerung von Sanktionen im Hartz-IV-Bezug, Beteiligungen an Unternehmen, wo die Diskussion ja dann losgegangen ist, ob man das mit demokratischen Partizipationschancen verbinden könnte, ist dann nicht passiert, aber die Diskussion hatten wir wenigstens. Also all diese Phänomene gab es und da haben viele große Hoffnungen dran geknüpft, dass wir jetzt quasi eine Wende haben aus dieser langen neoliberalen Zeit hin zu einer aktiveren staatlichen Politik. Ich glaube, wir müssen uns das ein bisschen genauer anschauen, weil auf der einen Seite zieht ja jetzt schon am Horizont die Perspektive auf, dass man jetzt unheimlich viel Geld in die Hand genommen hat, staatlicherseits auch Schulden gemacht hat, die irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Also es abzusehen, dass bald wieder das Argument auf dem Tisch liegt, die öffentlichen Kassen sind leer und dieses und jenes können wir uns alles nicht mehr leisten. Also ich erwarte da ganz massive Verteilungskämpfe für die Zukunft, auf die wir uns einstellen müssen. Also ist die Sache mit dem aktiven und starken Staat natürlich nicht unbedingt eine gute Nachricht. Also ein starker Staat kann auch autoritäre Züge haben und undemokratisch sein. Also da müssen wir aufpassen.
Beispiel Ausgangssperren, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Jetzt haben Sie zum Schluss auch schon einen Blick in die Zukunft geworfen. Auch das steht in dem Ankündigungstext der digitalen Podiumsveranstaltung, die heute Abend ausgerichtet wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und an der Sie auch teilnehmen. Da wollen Sie auch die Frage stellen, welche langfristigen Folgen die beschriebenen Entwicklungen für die Arbeitswelt haben werden. Was ist denn da Ihre Prognose?
Ich finde das ganz schwer zu sagen. Also Sie hatten ja eben gerade noch gefragt, welche Rolle haben die Gewerkschaften gespielt in der Pandemie? Und ich glaube, man muss sagen, die haben eine relativ geringe Rolle gespielt. Kollektive Interessenvertretung insgesamt hat eine relativ geringe Rolle gespielt. Zum Beispiel deshalb, weil Betriebe mit Ad-hoc-Maßnahmen, Sofortmaßnahmen auf die Pandemie reagiert haben und die Strukturen von Mitbestimmung, die wir hatten, einigermaßen eingeschränkt worden sind. Ich will nur mal ein Beispiel geben, das ist das Beispiel Homeoffice, was ja nur eine Riesenrolle gespielt hat unter Pandemiebedingungen und was als eine positive Entwicklung eigentlich gefeiert wird. Das Recht auf Homeoffice ist in aller Munde. Was wir erleben konnten in vielen Betrieben ist aber, dass Strukturen von Mitbestimmung da keine Rolle gespielt haben. Es gibt eigentlich sowas wie Festlegungen, Standards zum Thema Telearbeit. Dann kam die Pandemie, die Leute wurden von heute auf morgen nach Hause geschickt, die saßen am Küchentisch, Ergonomie hat keine Rolle mehr gespielt. Alle Festlegungen, die man hatte, waren plötzlich im Wesentlichen außer Kraft. Und das ist jetzt ein Problem. Also wenn Sie jetzt in den letzten Monaten die Verlautbarungen von großen Unternehmen gehört haben, die finden das prima. Die sagen, wir wollen auch in Zukunft sehr gerne sehr viel Homeoffice haben, möchten das aber gerne auf freiwilliger Basis haben und ohne Beteiligung von Betriebsräten. Also da deutet sich jetzt schon an, dass bestimmte Problemlagen sich für die Zukunft fortsetzen werden und dass dieser Zwang, in der Pandemie schnell zu reagieren, auch ein Stück weit die Logik hatte, die immer schwerfälligen Interessenvertretungsstrukturen ein Stück weit auszuhebeln. Da müssen wir unheimlich aufpassen, dass das nicht einreißt und dass man da zu einigermaßen regulierten Verhältnissen wieder zurückkommt. Das wäre eine Langfristfolge der Pandemie, also Kontaktverlust von Betriebsräten zu Beschäftigten, Beschneidung des Einflusses von Gewerkschaften auf kollektiv regulierte Bereiche von Arbeitsorganisationen. Das sind also längerfristige Entwicklungen, wo man dringend einen Riegel vorschieben muss.
Also letztlich eine Frage der Demokratisierung auch von Entscheidungsmöglichkeiten für ArbeitnehmerInnen. Ja, vielleicht dann nochmal ein positiver Blick auch in die Zukunft. Welche Maßnahmen und Kämpfe braucht es denn dann Ihrer Meinung nach? Also Sie haben es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, um diese langfristigen sozialen und ökonomischen Schäden, die durch die Krise jetzt hervorgerufen wurden, denen entgegenzuwirken. Was würden Sie da für Vorschläge machen?
Ich würde eigentlich vorschlagen, diese teilweise etwas seltsame Diskussion über die systemrelevanten Berufe aufzugreifen. Also weil wir ja wirklich eine ganz neue Diskussionslage haben. Also wenn Sie sich mal erinnern, 2008, 2009 in der weltweiten Bankenwirtschaftskrise, da galt systemrelevant die Banken, die Finanzinstitutionen und so weiter. Jetzt plötzlich reden alle darüber, dass die sogenannten Heldinnen des Alltags systemrelevant sind. Also Beschäftigte, die mit ihrer Arbeit die Reproduktion von Arbeitskraft und auch die Reproduktion von gesellschaftlichen Strukturen am Laufen halten. Die Pflegenden, die Leute, die Frauen im Einzelhandel, in der Reinigung, in der Logistik und so weiter. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die realen Bedingungen, die realen Strukturen, die wir haben, zum Beispiel in den Krankenhäusern, zum Beispiel im Einzelhandel, es unheimlich schwierig machen, dort überhaupt gute Arbeit zu leisten. Also zum Beispiel im Einzelhandel, weil unglaublich viele Minijobs da sind, in der Pflege, weil wir einen enormen Personalmangel haben, weil das Gesundheitswesen ausgehungert worden ist über die letzten Jahrzehnte und so weiter. Das ist jetzt eine Situation, wo man, glaube ich, gut in die Offensive gehen könnte, auch als Gewerkschaften in die Offensive gehen könnte und sagen könnte, wir brauchen jetzt ein paar grundsätzliche Diskussionen. Also zum Beispiel die Diskussion darüber, ob man dieses Minijob-Unwesen eigentlich in Zukunft noch möchte. Dass man also diese ganz kleinen Beschäftigungsverhältnisse hat, die weniger gut abgesichert sind und die in Krisen sofort dem Rotstift zum Opfer fallen. Abschaffung der Minijobs wäre sowas. Wenn wir wissen, dass in der Pandemie urplötzlich ein großer Teil der Beschäftigten oder nicht wirklich abhängig Beschäftigten, aber allein Selbstständigen von heute auf morgen vor dem Nichts gestanden hat, wäre auch die Frage, müsste man nicht die zusammen mit den Minijobberinnen in die Sozialversicherung einbeziehen? Also brauchen wir jetzt nicht eine Kampagne für eine Erwerbstätigenversicherung? Und zu guter Letzt die Diskussion mit Homeoffice, die ja eine enorme Zuspitzung von Arbeitsdruck für Beschäftigte bedeutet hat, könnte eine gute Grundlage dafür sein, über diese Forderung nach kurzer Vollzeit für möglichst viele oder eigentlich für alle nochmal neu nachzudenken und da einen neuen politischen Druck zu entfalten. Weil das Beschäftigtengruppen ansprechen würde, die eigentlich normalerweise nicht viel miteinander zu tun haben, die aber an dem Punkt ein gemeinsames Interesse hätten. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von politischen Projekten, die jetzt in der Luft liegen, weil die Pandemie so vieles in Frage gestellt hat und die man jetzt anpacken müsste. Was aber auch klar ist, Verteilungskämpfe werden sich verschärfen und es wird nichts von alleine passieren, garantiert nicht. Das muss mit Sicherheit auch in Zukunft alles erkämpft werden.